podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
The table is being set.
Ja, LeBron, du hast recht, es ist angerichtet. Willst du einleiten?
Tonight at the main event.
Und jetzt sag Adventskalender.
It's Taco Tuesday!
Nein, Alter. Es ist Adventskalender, Junge. Alter, nichts kann man denn lassen.
Merry Christmas, everyone.
Ja, also geht doch. Junge, 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 Junge. Immer dieser LeBron, Alter. Dann halt ohne ihn. Ich glaube, er ist ein bisschen konfus, der Typ. Ich mach mal ohne ihn das Türchen auf. Oho. Die Nummer 6, die strahlt ganz schön. Da ist auch noch Nikolaus drin. Huhu.
You know, the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. All through college, we wore Converse. And up to that point, my favorite shoe was an Adidas shoe.
And I remember they were so fake, Jordan was spelled with an E.
Different things you may see in different cultures that bit of change. It's kind of how you look at fashion differently.
Absolutely. That looked damn good on me, by the way. Yeah, it's good.
Every detail counts, you know, for at least for me it does. And if you can make a shoe as light as possible, without compromising fit, you know, stability and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage.
Being thrown in my life is coming in hot by Lecrae.
Ho, ho, ho. Und willkommen zurück bei unserem Sidelines Adventskalender. Ja, ihr habt es gerade schon gehört, das neue Türchen ist geöffnet. Ja, und was erwartet euch heute hinter der Tür? Und zwar erwartet euch heute eine Geschichte. Die Sidelines Hörer der ersten Stunde, also quasi aus Staffel 1 Hörerinnen und Hörer, die werden das schon kennen. Da haben Lenny und ich immer in unseren Main Topics, die wir bis dato damals nicht mit Gast gemacht haben, immer Geschichten vorgetragen zu einem bestimmten Thema und haben die dann ausdiskutiert und das immer so relativ abwechselnd. Ja, und da das natürlich in alter Sidelines-Manier passiert ist mit deutlich Überlänge, haben wir gesagt, ja, das machen wir nicht. Wir machen das separat und alleine. Und deswegen habe ich heute die Ehre, eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht habt ihr Lenny schon gehört oder hört ihn noch. Mal schauen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, beziehungsweise ein Thema mitgebracht, das mich selber extrem umtreibt. Also Leute, die mir persönlich folgen, beziehungsweise auch meinem Werdegang verfolgen, die wissen, dass mir das ganze Thema Basketballkultur extrem am Herzen liegt und dass mich das nicht nur privat, sondern auch beruflich verfolgt hat und umgetrieben hat in den letzten Jahren. Und ja, wenn ihr zu dem Thema, wie ich das finde und was das mit mir zu tun hat und so weiter, irgendwie mehr lesen, hören wollt, dann könnt ihr gerne mal bei der Easy Credit BBL vorbeischauen. Da war ich letztens beim Twitch-Livestream dabei. Das gibt's auch im Real Life auf Twitch. Ich habe dazu einen Podcast bei der Big gemacht. Der ist auch verfügbar. Ich habe einen Artikel dazu auch mal geschrieben bei Open Court Basketball, also über deutsches Basketball Culture. Dann habe ich ein Interview mit Mike Smith geführt. Wo war ich noch? Also ich habe auf jeden Fall eine Menge dazu schon mal irgendwo erzählt gehabt. Und ja, genau deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich das hier heute auch zum Thema. Und ich habe einen Text geschrieben. Den werde ich euch gleich vortragen. Ein Text darüber, wie aus meiner Sicht dieses Thema Basketballkultur, weil ich verbinde das ja, das werden die einen oder anderen wissen, im ersten Moment immer mit Musik, mit Hip-Hop. Und ich werde dann sozusagen vortragen, warum aus meiner Sicht Basketball so tief mit dem Hip-Hop verwurzelt ist, wie es halt heutzutage halt auch einfach so ist. Und sozusagen so ein bisschen die Anfänge ergründen, wo das Ganze herkam. So. Ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde sagen, dann lege ich einfach mal los. Ach ja, und übrigens, der Titel von dem Ding hatte einen komischen Titel, der gefällt mir nicht mehr. Und deswegen nenne ich das jetzt einfach mein Basketball Culture Story oder wie auch immer. Denkt euch einen eigenen Titel aus. Baller wollen sein wie Rapper und Rapper wollen sein wie Baller. Aber woher kommt das eigentlich? Warum ist die Hip-Hop-Kultur so tief mit der Kultur des Basketballs verwurzelt? Warum nicht mit Football oder Fußball oder Tennis und warum überhaupt mit irgendeinem Sport? Wenn man sich die Grundmauern des Musikgenres anschaut, dann wird oft von den vier Säulen des Hip-Hops gesprochen. Noch heute heißt es seien MCing, das DJing, Breakdance und Graffiti, auf denen der mit Beats unterlegte Sprechgesang basiert. Geschichtlich mag das sicher der Wahrheit entsprechen, wenn man an die Blockpartys der 70er Jahre in der Bronx und Harlem denkt, Disc-Jockeys, die verschiedene Platten miteinander mischten und so die ersten Breakbeats erschufen, also quasi die Älteren, die werden noch wissen, was das ist. Von einem urbanen Phänomen wurde damals berichtet, als die ersten Tänzer und Tänzerinnen sich auf ihre Köpfe drehten und sich entgegen der Schwerkraft zu den Beats der neuen Musikrichtung bewegten. Aber eben genau in dieser Gegend, um genau zu sein, in der 280 West 155th Street in New York im Stadtteil Harlem, liegt eben auch der Rucker Park. Ja, das ist ein Basketball-Podcast, das heißt, Basketball-Fetischisten wissen, worauf dieser Ort anspielt. Ein öffentlicher, an einem Spielplatz und einer heute geschlossenen Schule gelegener Basketballplatz, der die gesamte Kultur, also auch die der Basketballkultur, auf den Kopf stellen sollte. Seit der Erbauung des Parks Anfang der 1950er Jahre vom gleichnamigen Holcombe Rucker, der von 1948 bis 1964 leitender Angestellter des Department of Parks and Recreation in Harlem war, sollte der Ort als sportlicher Zufluchtsort für Kinder und Jugendliche aus Harlem und der angrenzenden Bronx zur Verfügung stehen. Dass sowas kein Selbstläufer sein würde, muss den Verantwortlichen damals klar gewesen sein. Aus diesem Grund wurde ein Turnier mit dem Namen Rucker Mitte der 50er Jahre ins Leben gerufen. Heute wissen wir alle, was für eine Tragweite diese Entscheidung auf die nachfolgende Generation haben sollte. Damals war es allerdings nicht mehr als eine noble Geste, entsprungen aus einer Idee und die Vision benachteiligten und leider nicht vom System berücksichtigten Kindern den Zugang zu Colleges zu ermöglichen. Lokale Teams spielten gegen Teams aus anderen Nachbarschaften und im Publikum saßen neben Eltern, Freunden und Nachbarn eben auch Scouts von Colleges aus dem ganzen Land. Das sprach sich herum wie ein Lauffeuer und nach nur wenigen Jahren wuchs das Rucker Tournament zu einer Anlaufstelle von Ausnahmespielern aus ganz New York und dem ganzen Staat heran. In den ersten Jahren konnten so über 700 Voll- und Teilstipendien an die vom System nicht berücksichtigten Kinder und Jugendlichen verteilt werden. Es dürfte daher niemanden verwundern, dass das Sprichwort Each One Teach One das Mantra des Parkgründers Holcombe war. Über die Jahre entwickelte sich das Turnier Richtung der 70er Jahre zum absoluten Hotspot für Basketballer. Bei dem alljährlich im Sommer stattfindenden Turnier erreichte die Kapazität der Zuschauer schnell ihre Grenzen und so wichen die Schaulustigen auf die angrenzenden Project Buildings, Zäune und sogar Laternenmasten aus, um das Spektakel beobachten zu können. Also wer die Bilder nicht kennt, haut es gerne mal bei Google rein und schaut euch mal den Rucker aus den 70er Jahren an, was da eigentlich bei dem Turnier abgegangen ist. Die Bilder sind echt insane. Also wie gesagt, auf dem Project Building, was da direkt vorm Rucker steht, das kennt man. Also das Building auf jeden Fall. Und wer die Bilder nicht kennt, wird zumindest das Building kennen. So. Und selbst da ist alles voll mit Menschen. Auf den Säulen saßen sie und so weiter. Sie standen stundenlange Schlangen. Das zieht sich ja bis heute noch hin. Also guckt euch die Bilder an, das ist echt Wahnsinn. Abseits der nun weit mehr als 700 an Colleges untergebrachten Kids funktionierte das Projekt auch für alle anderen Menschen in der Nachbarschaft und darüber hinaus, wie erhofft, sehr gut. Die Kriminalität sollte in der gesamten Gegend für 4 Stunden lang an 4 Tagen in der Woche komplett wegfallen, da jedes Spiel ein riesiges Publikum aus allen Gesellschaftsschichten an sich zog. Vom Drogendealer bis zur Hausfrau waren alle im Rucker. Der gesamte Park formte sich zu einem Ort, in dem die Unterhaltung die Kontrolle über die Kriminalität übernahm. Unterhaltung ist auch ein gutes Stichwort, denn mit der wachsenden Aufmerksamkeit des Turniers wuchs auch die Teilnahme von DJs, Künstlern, Tänzern und Menschen, die Sprachgesang machten. Ja, heute würden wir diesen Sprachgesang wahrscheinlich als Rap bezeichnen und die Leute, die das machen, als Rapper und Rapperin. Aber ja, damals hat man Sprachgesang benannt. Ja, und die sind alle während des Turniers halt eben aufgetreten. Ihr erinnert euch an die eingangs erwähnten Blockpartys? Der Rucker wurde zur größten Blockparty des Landes. Eine Party, bei der niemand fehlen durfte. Mit niemand sind natürlich auch NBA-Spieler gemeint, die sich in den 70ern regelmäßig mit Prospects aus den New Yorker Stadtteilen Seite an Seite gegen Teams anderer Nachbarschaften, Städte oder sogar Staaten gebettelt haben. Wir erinnern uns sicher an Will Chamberlain oder Connie Hawkins, die damals bei den Games selbst auf dem Boden der Courts standen. Denken wir allerdings heute an den Rucker Park, denken wir in so ziemlich einem der ersten Gedanken, also bei mir auf jeden Fall, auch an den Doktor. Dr. J. Julius Irving. Ein Typ, der mit seinem Throw und seiner Athletik in den Park spazierte und mit seinen krachenden Dunks sofort die Aufmerksamkeit aller Zuschauer, Spieler und MCs an sich band. Der gefühlte Erfinder des Slam Dunks war damals noch nicht bei jedem so bekannt, wie er es heute ist. So erinnert sich New York Knicks-Spieler Tom Hoover im O-Ton, Wir spielten das erste Spiel mit ihm und alle sagten immer wieder, warte, bis Julius reinkommt. Du wartest, bis Julius reinkommt. Und ich sagte, wer ist Julius? Ich bin in der NBA, was interessiert mich irgendein Julius? Ja, dieser Julius zeigte ihm und allen anderen bei jedem Spiel und jedem Turnier, an dem er teilnahm, wer er war und warum man sich für ihn interessieren sollte. Jede Frau wollte Julius, jeder Typ wollte sein wie er und sogar Rapper erwähnten ihn in seinen Songtexten. Die Kulturen sind schon längst durch das Turnier verschmolzen und doch beschreibt eine urbane Legende die wahre Verbindung zwischen Basketball und Hip-Hop als den Moment, in dem Curtis Blow 1984 die beiden Superstars, eben Julius Irving und Moses Malone, in seiner Hitsingle Basketball erwähnte. Heute ist die Verbindung nicht mehr wegzudenken. Rapper tragen seit Jahrzehnten Basketballtrikots der Stadt, die sie repräsentieren, und Basketball-Sneaker in ihren Musikvideos. Baller hingegen kleiden sich mit Baggy-Pants oder anderer Streetwear, um so Rapper wie möglich auszusehen. Andere NBA-Spieler rappen einfach selbst, so wie Shaq, Iverson, Dame oder sogar Lonzo Ball, und lassen so die Grenze zwischen Sport und Musik weiter verschwimmen. Daher ist es überhaupt nicht wichtig, was vorher da war, wer angefangen hat, oder was wichtiger ist, Hip-Hop oder Basketball. Fakt ist, dass beide Branchen, beide Kulturen davon maximal profitieren und wir zu Recht von der Basketball-Hip-Hop-Kultur sprechen. Es gibt sicher nicht die eine Geschichte oder den einen Zeitpunkt, der erklärt, wann Hip-Hop und Basketball verschmolzen, aber diese Geschichte kommt der Wahrheit vielleicht sogar am nächsten. Und all das dank dem True Maker of Basketball, dem Rucker Park. Ja, ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Wie gesagt, für mich ist das ja, eine Geschichte, wie halt eben Hip-Hop und Basketball so krass miteinander verschmolzen sind. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, für mich ist das im ersten Moment, wenn ich an Basketballkultur denke, wahrscheinlich so meine persönliche Definition von Basketballkultur. Und ich habe es an diversen anderen Stellen schon gesagt, es gibt aber nicht die eine Basketballkultur, weil es gibt so unfassbar viele Subkulturen, die dahinter stehen. Also das heißt, für jemand anderen, der vielleicht jetzt nicht so tief in dem Hip-Hop verwurzelt ist, dem interessiert es gar nicht so krass. Und der sagt, nee, Hip-Hop, Basketballkultur ist nicht. Meine Basketballkultur ist eher Streetball oder sind eher Trading Cards. Es ist Street Fashion, es sind Jerseys, es sind was auch immer. Sneakers habe ich, glaube ich, gesagt. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, wie Basketballkultur für einen selbst zu definieren ist. Und das ist auch eine Frage, die ich quasi an euch habe. Das heißt, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und die Geschichte gehört habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram oder Lenny oder auch bei uns auf unserer Instagram-Seite von Sidelines Podcast schreibt oder gerne auch hier in die Kommentarbox, wenn ich daran denke, das Ding hier mit einzubauen, was für euch eigentlich die Basketballkultur ist. Weil, wie gesagt, das ist ein Ding, was mich beschäftigt und das wird mich auch die nächsten Jahre weiter beschäftigen. Und mich interessiert es einfach, wie divers diese Basketballkultur halt eben wahrgenommen wird. Und eine Sache, die mich auch interessiert, da diskutiere ich auch immer relativ viel mit Menschen, die halt nicht so krass in dem Game sind und auch nicht vom Basketball kommen. Wie wichtig ist aus eurer Sicht so die Basketballkultur für den Basketball selbst? Weil ich meine, wir leben in einem Fußballland und das wird auch immer ein Fußballland sein. Und die Amis, die leben halt auch in einem American-Football-Land. Und Basketball hat es halt über die letzten Jahrzehnte geschafft, durch eben diesen popkulturellen Einfluss, durch das Lifestyle-Element, durch alles, was damit halt spielt und die ganzen Subkulturen, die dann immer wieder weiter entstehen und auch noch entstehen werden, halt zu der Sportart zu werden, die sie heute ist. Am Ende des Tages haben wahrscheinlich in Persona das Dreamteam den Basketball global werden lassen. Aber das hätte niemals funktioniert, wenn damals der Basketball nicht schon so einen popkulturellen Einfluss gehabt hätte. So, das ist zumindest meine Auffassung davon. Deswegen haut's auf jeden Fall gerne irgendwo rein. Wie gesagt, Box, Instagram, DMs, whatever. Wer meine Nummer hat, schreibt mir auf WhatsApp, was auch immer. Mich interessiert's. Ich bin gespannt auf euren Input. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch den heutigen Tag, den heutigen Vorweihnachtstag mit dieser Geschichte versüßen. Viel Spaß bei unseren weiteren Adventskalender-Geschichten, Stories und was wir nicht alles noch so in petto haben. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst außerdem 5 Sterne da. Das hilft immer für alle, die es noch nicht gemacht haben. Und ja, dann gönnt euch heute Abend einen schönen Glühwein oder eine Feuerzangenbowle oder Glühwein mit Schuss oder wenn ihr kein Alkohol mögt, auch einen Kinderpunsch, was auch immer. Genießt auf jeden Fall die Vorweihnachtszeit mit euren Liebsten und ich wünsche euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit und einen entspannten Abend. Peace!
You know what the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. All through college, we wore Converse. And up to that point, my favorite shoe was an Adidas shoe.
And I remember, they were so fake, Jordan was spelled with an E.
Different things you may see, different cultures, that bit of change. It's kind of how you look at fashion differently.
Absolutely. I look damn good on the Broadway. Yeah, it's good.
Every detail counts, you know, at least for me it does. And if you can make a shoe as light as possible, without compromising fit, you know, stability and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage.
Being thrown in my life is coming in hot by Lecrae. Sports Social Podcast Network.